Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de.
Ich freue mich riesig, eine Frau endlich mal wieder.
Ja, und eine relativ junge Frau.
27, jetzt halte ich fest, 5 eigene Läden.
Unglaublich, oder?
Ja, und sie will hoch hinaus.
Schafft man das alleine oder braucht man dazu familiären Gastro-Background? Was denkst du?
In dem Alter, glaube ich, liegt das schon sehr nah. Und sie ist aber trotzdem fleißig. Immer wenn ich da bin, sehe ich sie.
Ja, und wir hatten ein tolles Gespräch über Ideen, über Wertschätzung in der Gastro, über einen ganz neuen Laden, der in Hamburg ankommt wie eine Bombe.
Wie läuft
großartig.
Wie Bolle.
Läuft
direkt,
wie Bolle.
Ja, direkt neben einer Kirche mit einer Riesenterrasse.
Vom Start an ging das auch auf den Social Media Accounts überall richtig ab.
Ja, und ich war bei der Eröffnung und ich dachte, das ist ein Popkonzert oder so. 300 Menschen. Und wir haben sie aber auch komplett so ausgefragt, so alles, was so in uns schlummerte.
Genau. Wie läuft das mit der Familie? Wie ist es als Frau in der Gastronomie? Wie kommt man auf die Idee, einen neuen Laden zu machen?
Wie teuer war bitte dieser neue Laden? All das
erfahrt ihr gleich in unserem Podcast Einmal alles bitte.
Eben einmal alles bitte.
Zum Genussgeld Hamburg. Genau. Yes.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.
Ich bin neulich mit Kunden von mir und Freunden im Konzert von Will Smith gewesen.
Warst du da?
Ja. Und? Es war mega.
Nein.
Mega, mega, mega. Und weißt du, was spannend war, man hatte so das Gefühl, das macht der junge Mann nicht für Geld. Der hat einfach richtig Bock, das zu tun, was er macht. Allerdings sind wir schon alle, die da waren bei dem Konzert, vor dem Konzert, bis auf die Unterhose nass geworden.
Ich habe das Video von ihm gesehen.
Weil es einfach so in Strömen geregnet hat und er kam nachher auch auf die Bühne und sagt, Respekt vor euch allen, dass ihr hier durchhaltet und hier steht. Und dann hat es sich auch wirklich gelohnt, das war ein Megakonzert.
Singt der richtig?
Der singt richtig.
Der hat eine gute Stimme.
Der singt, der rappt, der macht alles Mögliche, ja, und tatsächlich, viele wissen das nicht. Der Titelsong von Men in Black zum Beispiel, den wirst du kennen.
Ja.
Den singt er.
Krass. Und kommt jetzt damit so spät erst raus? Gefühlt 30 Jahren Schauspielerei.
Nee, er hat das schon lange gemacht. Er hat eigentlich, glaube ich, erst gesungen, dann Schauspielerei und jetzt singt er wieder.
Was für ein Talent.
Ja, total. Es gibt viele Talente, die gibt es ja auch in der Gastronomie.
Ja.
Du findest viele davon. Ich habe ja gehört, das ist jetzt schon eine Weile her, aber du hast mit Eugen Block gedreht.
Ja. Der OMR ist schon lange an ihm dran. Keiner kriegt ein Interview und ich bin echt in die Vorleistung gegangen, habe gesagt, okay, die Doku machen wir sowieso. Und das war meine teuerste Produktion, muss ich sagen.
Ach, ehrlich?
Ja, wir haben die Budgets erhöht, aber da habe ich nochmal das Dreifache freigegeben, weil ich gesagt habe, das soll was werden wie Netflix, weil der Mann hat so viel getan, so viel bewegt. Und wir wussten aber von vornherein nicht, ob er für ein Interview bereit ist. Deswegen haben wir alles ohne ihn geplant. Und dann hat er das Intro gesehen und das, was wir schon ein bisschen ausgearbeitet hatten, das haben wir zur Verfügung gestellt. Und dann hat er gesagt, jo, den Üres, den treffe ich jetzt mal.
Ich habe das gesehen und ich finde, was ihr da gemacht habt und auch mit ihm gemacht habt, voller Wertschätzung und auch spannend. Denn wir beide kennen uns so ein bisschen aus in der Gastronomie, kann man sagen. Mhm. Er hat Mitarbeiter, die seit über 50 Jahren bei ihm im Unternehmen sind.
Ja, die haben wir interviewt.
Ja, schon spannend. Also ich finde es immer wieder schön an unserem Beruf, auch wie viele Menschen wir kennenlernen dürfen, wie viele Konzepte wir sehen, dass wir sehen können, was klappt, auch was klappt nicht.
Manchmal wird man auch überrascht.
Total.
Man sieht der Messias und manchmal liegt man daneben.
Aber diesen Blockbuster, da musste ich schon sehr lachen. Der ist wirklich toll geworden, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch zu der Produktion, Kemal.
Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Für uns war das auch eine große Ehre. Wie gesagt, er kommt aus Hamburg. Und nächsten Monat, da freue ich mich aber auch sehr, das ist auch sowas wie so ein Lebenswerk, da drehen wir mit Roland Mack, das ist der Inhaber und der Gründer vom Europapark.
Ach, das wird auch, das wird
das, da habe ich auch richtig Lust zu.
Ja. Und wir machen inzwischen ganz viel mehr auch Online-Geschichten im Verlag, auch nach wie vor viele Magazine, eins nach dem anderen hat Druckunterlagen, Schluss, Anzeigen, Schluss.
Mhm. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, willst du mir genau. sagen?
Nach dem Spiel ist immer vor dem Spiel. Vor einiger Zeit rausgekommen ist der große Sommerguide, wo alle Hamburger lesen können, was in dieser Stadt im Sommer los ist, wenn man denn hier ist. Und der ist wirklich richtig schön geworden. Demnächst erscheint Feste feiern. Da kann man genau sehen, wann man wo, wie, mit wie viel Personen feiern kann und so weiter.
Auch überdacht wegen dem Regen in Hamburg. Wo gibt es denn überdacht?
Genau. Wo kann ich überdacht feiern? Oder Indoor-Spiele machen oder solche Sachen.
Ja, aber das ist für die Gastronomen echt das Problem, weil jetzt ist so, ne, die Leute wollen reservieren, wollen alle draußen reservieren, ja, dann regnet es, dann ist aber drin auch reserviert, dann gehen die rein, das ist immer ein Chaos.
Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf unseren nächsten Podcast.
Ja.
Podcast-Gast bei Einmal alles bitte vom Genussguide Hamburg.
Absolut, und das ist keine geringere als
Nina Falco. Wir freuen uns. Herzlich willkommen.
Danke. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf bei eurer besonderen Jubiläumsfolge auch. Wusste ich gar nicht.
Ja.
Ja, genau. Unsere letzten Gäste haben wie immer eine Frage hinterlassen für den Gast, der kommt. Und wie lautete die Frage, die die Jungs von Juan San Miro hinterlassen haben?
Die fand ich schon sehr einfallsreich.
Ja.
Wenn du ein Taco wärst, wärst oder wirst? Nee.
Wärest.
Wenn du ein Taco wärest, Nina, welcher Taco wärst du?
Ich esse leider viel zu selten Tacos, aber wenn ich an ein Taco denke, denke ich an irgendwas Leckeres mit Avocado und Rindfleisch und Limette obendrauf.
Oh.
Das sowas. Hört sich lecker an.
Also ja. Wenn, dann sowas.
Ja.
Ja. Ja, also ich weiß nicht den Namen dafür, aber die haben bestimmt sowas auf der Karte, die Jungs.
Rindfleisch ist immer drin.
Ja.
Avocado geht auch immer.
Mhm. Immer, ja. Genau. Ja, wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Gibt ja einiges Neues zu erzählen.
Erstmal muss ich ganz wichtig was sagen. Unbedingt. Ich war ja auf der Eröffnungsfeier eingeladen, ne?
Ach du, und ja, ich nicht. Nina.
Es tut mir leid.
Ja,
es ist gut. Ja. Du, hast du Tanja nicht eingeladen? Ja? Sorry, habe ich was falsch gemacht. Ja.
Nee, aber ich glaube, es war jemand aus der Redaktion eingeladen. Das ist auch manchmal wichtiger als die Inhaber selber.
Aber jetzt pass auf, ich war da, geh da hin. Nee, erstmal wurde ich von Porsche abgeholt, mit dem Porsche.
Mhm.
Dann dachte ich mir, wollen die mir jetzt irgendwie Autos andrehen? Dann komme ich da an und denk, fuck, was ist das für ein Popkonzert? Das ist ein Konzert. So viele Menschen waren da. Nina, wie viele Gäste waren zur Eröffnung da?
Also, geplant hatten wir eigentlich mit 150, aber irgendwie waren um die 300 da.
Ja, hätte ich jetzt gesagt.
Und es waren aber auch alles Leute, die ich kannte. Das heißt, ich habe vielleicht spontan noch ein paar Leute immer eingeladen und das nicht auf meine Liste notiert. Aber ja, um die 300 Gäste hatten wir tatsächlich.
Das war so unglaublich gut gemacht, dass also diese Fingerfoods, die gereicht worden sind, bis hin zu den Getränken, diesen Cocktails. Das Ambiente, der Laden ist wunderschön. Der war auch bestimmt nicht günstig, was die Kellner anhatten, die Servicekräfte. Also eine super runde Geschichte. Herzlichen Glückwunsch.
Sag Danke. Doch, ja, von mir, meiner Seite natürlich Danke, auch. Lieber. Das scheint ein tolles Konzept zu sein. Ich sehe es auch viel in den sozialen Medien. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Tatsächlich gab es schon immer die Idee von mal was anderem, also nicht dieses klassisch Italienische, was wir sonst machen oder ich mit meiner Familie, sondern irgendwie mal noch was anderes. Ich habe auch mal in die Richtung Frühstück gedacht, also ich hatte schon öfter eine Idee und dann hat sich durch einen Bekannten, der Immobilien macht, haben wir uns die Location angeguckt und waren direkt verliebt und ja, so entstand das. Das ging alles ganz schnell.
In die Location oder mit den Bekannten verliebt?
Nein.
Nina ist nein, ja schon vergeben.
Ich bin ganz glücklich vergeben und mein Freund und ich haben uns in die Location verliebt. So.
Ja, super. Und ihr macht das auch zusammen oder machst du das alleine?
Halb. Also theoretisch machen wir es zusammen, aber er ist kein Gastronom. Das heißt, er unterstützt mich mit vielen anderen Sachen.
Was ja genauso wichtig
genau,
ist.
Genau, aber ich bin vorne sozusagen am Gast. Das ist mein Part.
Wir kommen gleich nochmal zur Tagesbar, aber wir wüssten natürlich gerne von dir, wie fühlt sich das denn eigentlich an, im eigenen Familienbetrieb zu arbeiten mit einem Vater, der als Gastgeber natürlich in Hamburg mit dem Gallonero einfach eine Institution ist? Wie ist das?
Meistens gut. Natürlich gibt es, mein Papa ist halt alte Schule, ne? Es ist alte Generation und ich bin genau das Gegenteil. Und natürlich gibt es auch Momente, wo wir unterschiedliche Ansichten haben, aber an sich ist es sehr schön, weil man einfach weiß, Das ist zum Beispiel das, was ich jetzt in der Tagesbar nicht habe, weil ich das erstmal allein in Anführungszeichen was mache, ohne meine Eltern. Dass, wenn man nicht da ist, man niemanden hat, wo man so, natürlich, die Mitarbeiter sind toll, aber Familie ist Familie.
Absolut.
Dass man einfach weiß, okay, da ist jemand, der das genauso liebt wie ich und dessen Baby das genauso ist. Und natürlich, das ist schon sehr schön, dass man immer jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Und das ist schon eine Sache, die ich ein bisschen vermisse, auch jetzt natürlich, ne? Dass ich nicht mehr jeden Tag mit meiner Familie bin. Das ist schon ein bisschen schwierig. Also ich mag es sehr gerne, zusammenzuarbeiten mit meinen Eltern. Sehr, sehr gern.
Wie alt bist du? Das, viele Hörer werden das nicht wissen, deswegen stellen wir einfach auch mal natürlich Fragen. Ja,
ich bin 27.
Aber das ist mit 27 auch ein Schritt schon, ne?
Du, was? Ich habe letztes Jahr, oder war das vorletztes Jahr, eine Doku mit dir gedreht. Der Titel war Nina 26 mit 4 Pizzerien. Und da gilt das, da ist Galo Nero gar nicht dabei.
Ja, ich weiß.
Das bei Porno.
Ja. Die Pizzerien haben ja vor einiger Zeit von Falstaff den Preis für die beste Pizza Deutschlands.
In Hamburg. Dann gab es aber auch ein paar andere Auszeichnungen mit Deutschland. Und es gab auch sogar dreimal haben wir sogar von einer italienischen, also es gibt eine italienische ganz wichtige Auszeichnung, das ist für die Pizzabäcker das Allerwichtigste. Das sind die 50 besten Pizzerien und da sind wir auch aufgelistet in Europa.
Mega.
Ja.
Schon krass.
Das ist ja schon eine Erfolgsgeschichte.
Ja, wir sind auch sehr stolz.
Wie viele Läden gibt es jetzt?
Inzwischen gibt es viermal Spaccafono. Ja, viermal.
In was für eine Zeit?
Also den ersten, wir haben mal 2018 haben wir den ersten Laden geöffnet, den wir danach wieder verkauft haben an unseren ehemaligen Geschäftspartner. Und dann haben wir am ersten Tag vom Lockdown tatsächlich, 2. November, das weiß ich noch genau, haben wir den ersten Laden in Fuhlsbüttel aufgemacht. Danach kam sofort die Innenstadt, also am Rathaus. Danach kam sofort Winterhude, der kleine Laden. Und danach, vor einem Jahr, kam jetzt der große Laden an der Ecke noch dazu. Und erstmal dachte ich, wie bescheuert ist das, dass wir zwei Läden nebeneinander machen? Wie viel Pizza sollen wir verkaufen? Aber mein Vater meinte, doch, glaub mir, das ist gut. Wir teilen das auf, to go und liefern und super. Die Gäste selber und Veranstaltungen. Und es hat funktioniert, ja.
Mega, das machst du mit der Familie zusammen, ne?
Ja.
Ich habe Corrado ja, ich wohne ja direkt daneben. Manchmal gehe ich da essen. Dann sehe ich Corrado da rumlaufen, so ein bisschen nachdenklich. Sag ich, Corrado, was ist los? Ja, ich weiß nicht, meine Tochter jetzt, ne, geht auch, fliegt weg. Ich muss, aber der hat sich so gefreut, aber da war auch so ein bisschen, ich glaube, der hatte auch, wie du sagst, auch Halt von dir bekommen in dem Laden, ne, wenn du da bist.
Es ist für uns beide, ne, wir vermissen uns beide. Ich bin sowieso, stehe meiner Familie sehr, sehr, sehr nah, sowieso schon. Aber wenn man sich dann nicht mehr jeden Tag von morgens bis abends sieht und jeder macht so seins und so, natürlich ist er auch ein bisschen traurig, glaube ich, dass ich nicht immer da bin, aber er freut sich auch sehr. Er kommt mich auch oft besuchen und er hat schon Ideen für neue Weinkühlschränke und neue Olivenbäume, wie er da das positionieren kann in der Tagesbar. Aber ja, natürlich vermissen wir uns schon sehr.
Für die Hörer, die nicht wissen, wo die Tagesbar ist, wo ist sie genau?
Die ist in der Hamburger Innenstadt in der Nähe vom Rathaus und zwar hinterm Rathaus Richtung Rödingsmarkt bei der Nikolaikirche direkt.
Ah,
also beim Mahnmal St. Nikolai. Das ist sozusagen direkt auf unserer Terrasse oder wir sind daneben.
Ja.
Genau.
Ja.
Wunderschöner Platz, wunderschöner Laden. Ich dachte, als ich da war, aber ich kenne mich auch nicht so gut aus in der Innenstadt, so ein bisschen abseits, aber vielleicht ist genau das Schöne dort, ne? Dass man in der Stadt so ein bisschen ruhiger sitzen kann.
Ich finde genau das ist das Schöne. Wir haben ja eine riesige Terrasse, wo wir wirklich, wenn wir richtig vollstellen wollen, bis 120, 130 Plätze hinstellen können und man hat wirklich den ganzen Tag Sonne und man ist in der City, aber man sitzt nicht an der Hauptstraße irgendwo, sondern man ist wirklich so ein bisschen versteckt und ruhiger und es ist grün und die Kirche, es ist einfach so schön.
Und wie sind die Öffnungszeiten?
Jetzt im Moment haben wir von montags bis freitags geöffnet, von 11.30 Uhr bis 22 Uhr. Aber wir wollen natürlich den Samstag auch noch dazu holen, weil logischerweise samstags in der Stadt
das
muss. Aber jetzt gerade sind wir ja noch nicht genug Mitarbeiter, um das komplett zu machen. Und wir haben auch die erste Woche haben wir auch nur bis 19 Uhr geöffnet, weil wir haben viel zusammengesessen, auch mit dem Küchenchef oder mit beiden Küchenchefs, haben viel geredet, wie können wir es machen, weil wir halt auch Angst hatten. Wir wussten, die Leute gucken, die Leute sind gespannt, wir haben nichts geteilt, wir haben nicht gezeigt, wie es aussieht während der Baustelle, wir haben einfach nur diesen Account gemacht und dieser Account hatte schon fast 1 Million Aufrufe.
Verrückt.
Nur in den letzten 30 Tagen und wir dachten, okay, wir wissen, wenn wir jetzt die Türen aufmachen, die werden alle kommen. Und es ist wichtig, dass diese ganze Arbeit, weil wirklich auch der Küchenchef ist seit Januar Teil des Teams und sitzt mit uns im Büro jeden Tag und hat die Rezepte gemacht und sich Sachen überlegt und diese ganze Arbeit von den Drinks, diese ganze Kreativität.
Wahnsinn.
Wir hatten Angst, das zu schnell kaputt zu machen, wenn wir die Türen aufreißen und
es funktioniert
uns
nicht.
Komplett, genau.
Ja.
Und wir wissen alle, die Leute in Hamburg sind auch kritisch, ne? Die Leute in Hamburg, die gerne essen gehen, die kommen einmal, aber wenn es dir nicht gefällt, dann nicht. Wenn es denen gefällt, dann hast du sie und dann kommen sie immer wieder. Aber wenn es einmal nicht gut ist, dann, ja, und das wollten wir vermeiden. Deshalb haben wir jetzt so Schritt für Schritt gemacht. Das ist unser Plan.
Ja, Schritt für Schritt ist gut. Der Laden ist ja gleich richtig stark angelaufen.
Ja.
Also ich habe selten von einer Neueröffnung so viele Reels auf TikTok und Fotos auf Insta gesehen und jeder postet, dass er da war, da ist, da war. Also scheint der Place to be zu sein im Moment.
Es ist wirklich, es ist echt verrückt und es ist auch ein bisschen, ein Freund hat es zu mir gesagt, der vor ein paar Tagen da war, er meinte, es ist wie ein Laufsteg, es ist sehen und gesehen werden, wirklich. Die Leute sind da und auch, wir waren selber am ersten Tag direkt, der erste Tag, wo wir aufgemacht haben, der Montag war mittags, einer unserer ersten Gäste, Thomas Imbusch, selber.
Ja.
Und er kam rein und ich dachte, oh mein Gott, okay. Also es geht schon in die richtige Richtung, dass diese Leute, die wir selber so toll finden, herkommen am ersten Tag und das ausprobieren wollen und davon hören. Und deshalb, da wussten wir schon, okay, das ist...
Das geht in die richtige Richtung.
Das ist toll.
Ja, Thomas Imbusch ist toll. Den hatten wir auch schon im Podcast.
Habe ich gesehen, dass er auch schon da war.
Ja.
Ganz
und
toll.
Zufrieden mit den ersten Wochen, so auch organisatorisch, vom Ablauf?
Ja, also ist ja immer so, ne, am Anfang ergibt sich immer noch mal was anders, dann denkt man, vielleicht machen wir es lieber so, aber alles in allem sind wir richtig glücklich und die Gäste sind einfach so happy und die verstehen, was wir da machen wollen und rüberbringen wollen und die lassen sich ein auf neue Sachen, auf neue Getränke, die wir uns überlegt haben, auf neue Speisen und das macht richtig Spaß, das ist einfach schön.
Was gibt's denn so für Speisen eigentlich?
Oh, es gibt eine Lunchkarte, die gilt bis 15 Uhr und die ist relativ klein. Und wechselt auch immer mit den Hauptgängen. Also jede Woche ist ein bisschen was anderes. Und dann ab 15 Uhr gibt es eine richtig schöne Barkarte mit Barfood. Und da ist dann natürlich ein bisschen Tartar dabei, ein bisschen Austern, ein bisschen Kaviar, aber auch ein griechischer Salat zum Beispiel. Ganz wichtig, weil ein großer Teil in der Küche und auch der Küchenchef sind Griechen. Deshalb ganz, ganz wichtig, dass wir das ein bisschen mischen, so dieses Mediterrane.
Ja.
Ja, und das Dessert wechselt zum Beispiel immer jede Woche. Also es gibt immer ein bisschen was anderes. Wir hatten jetzt, letzte Woche haben wir ausprobiert, ein bisschen Knochenmark. Dann haben wir richtig leckere aufgeschlagene Butter. Also es ist richtig Barfood. Aber wir haben noch ganz viele Ideen. Ich möchte nicht zu viel verraten. Man muss natürlich kommen und probieren. Ja, sehr.
Du bist ja quasi in eine, nee, nicht quasi, du bist in eine Gastronomiefamilie reingeboren.
Mhm.
Aber du hast das auch gelernt, richtig?
Ja, ich habe Hotelfach gelernt, richtig, im Élysée, bei Herrn Block tatsächlich auch. Und habe dann auch ein Jahr im Fontenay rangehängt als Praktikum, als F&B-Management-Trainee, um noch ein bisschen mehr die Zahlen auch mitzukriegen, weil die Ausbildung selber ist ja sehr praktisch.
Ja.
Ja, und das heißt, ich habe 4 Jahre Hotelerfahrung mitgenommen und danach bin ich eingestiegen bei meinen Eltern. Ich wollte es eigentlich damals nicht, aber meine Eltern meinten, doch, du musst das woanders machen, nicht bei uns, weil du musst richtig das richtig lernen. Ne? Aber jetzt im Endeffekt war es das Beste, was ich machen konnte.
Das glaube ich dir sofort.
Ja.
Ja.
Gute Schule, Élysée, Herr Block.
Hammer.
Ja, absolut. Richtig. Aber ich muss sagen, du hast viel von deinem Vater gelernt.
Sehr.
Hast du dir viel abgeguckt auch? Was machst du anders? Also 2 Fragen in einem. Bin ich dir ins Wort gefallen, Kim?
Nein, nein, alles gut.
Ich glaube, ich mache schon vieles gleich. Mein Cousin, der auch mit uns im Galonero arbeitet, der sagt immer, ich bin wie mein Vater, nur ohne Bart, ohne Schnauzbart. Genau gleich. Also ich mache schon vieles gleich, glaube ich. Was ich von ihm gelernt habe, ist auf jeden Fall dieses Lockere. Auch wenn man mal eine Reservierung mehr hat oder jemand wartet oder so, dass man, wir kriegen irgendwie immer alles hin, irgendwie geht immer alles. Und was ich bewusst anders mache, boah, kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, die einzige Sache, die er anders macht als ich, ist, dass, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, er sehr alte Schule ist und ich versuche, obwohl ich das natürlich mitgenommen habe von ihm, ein bisschen ins Moderne zu gehen, was so diese Mitarbeitergeschichten angeht mit mehr Urlaubstagen und vielleicht auch mal kurze Tage und mal einen Tag bisschen früher Feierabend, sowas gab es ja früher gar nicht. Und ich kenne das eigentlich auch nicht, aber ich weiß heutzutage, das ist ja der Wunsch schon für, oder auch mal Wochenende frei und so, ne?
Ja, klar.
Das sind vielleicht die Sachen, wo ich mich auch noch nicht so leicht tue, aber was ich versuche, anders zu machen.
Ja, und ich glaube, das ist richtig in den heutigen Zeiten. Kimmel und ich haben vorhin auch darüber gesprochen, das sind keine einfachen Zeiten im Moment.
Hm.
Und trotzdem kann man immer noch eine Menge bewegen. Aber man braucht natürlich auch die richtigen Leute und das hören wir natürlich. Also Kemal kommt ja viel mehr aus der Gastronomie, als ich bin einfach Verlegerin. Das ist anders, obwohl wir wahnsinnig viel mit Gastronomie zu tun haben. und da auch viele Fragen kommen aus der Gastronomie. Ja. Genau, ich wollte sagen, dass es nicht nur in der Gastronomie so gute Mitarbeiter zu finden, ist einfach schwierig. Und wir haben durch den Verlag natürlich mit den unterschiedlichsten Branchen zu tun. Und es ist überall schwierig. Das ist nicht nur die Gastronomie.
Ich glaube, es geht allen, oder doch eigentlich doch allen so. Es ist schwierig.
Deswegen macht Corrado auch einiges richtig. Die sind halt da. Ich hatte mal Nina gefragt, wenn ihr irgendwann mal keine Lust auf Gallonera habt, würdet ihr den Laden verkaufen?
Gallonero.
Ja, verkaufen. Dann hat Nina gesagt, nee, wenn wir das nicht mehr können, dann muss der Laden geschlossen werden.
Ich glaube,
also so steht ihr dahinter, ne? Das ist voll euer Stempel. Und das schätzen die Mitarbeiter.
Aber wie lange gibt es denn das Gallonero?
Seit 99. Also dieses Jahr 26 Jahre.
Hammer.
Ja.
Und man muss dazu sagen, dass der Papa sich erst mit 50 oder so selbstständig gemacht
hat. Ja, spät. Er wird jetzt 71, darf ich gar nicht sagen. Ist er sauer?
Corrado.
Aber das sieht man ja nicht.
Nein, er sieht toll aus, noch für sein Alter, muss man ja wirklich sagen. Ne?
Das ist ja ein Casanova auf 10. Ja. Mhm. Er lässt nichts anbrennen.
Er sagte mal wegen der Arbeit. Sieht ja, er noch so gut aus. Nee, aber er hat sich spät selbstständig gemacht, ja. Meine Mutter war vorher schon selbstständig, aber ist Journalistin eigentlich. Und dann, als ich 2 Jahre alt war, haben die sich getraut zusammen und haben den Schritt gewagt, zum Glück.
Ja. Hm?
Hast du noch Geschwister?
Ja, ich habe noch eine kleine Schwester. Aber die ist nicht involviert in Gallonero und Spaccafone und die macht ihr eigenes Ding und das ist auch gut.
Ja, das sollte auch jeder für sich alleine entscheiden.
Ja.
Und wenn sich einer dafür entscheidet, mega. Und wenn jemand sagt, ich möchte lieber mit etwas anderem glücklich werden, auch mega.
Völlig fein, absolut.
Ja, und wenn alle damit fein sind, noch viel besser.
Klar.
Aber ich habe jetzt mal so ein bisschen, denk mir, 27, 5, 6 Läden eigentlich jetzt. Mit Gallonero, mit 4 Spaccafornos und der Tagesbar.
Ja.
Das heißt, du teilst dich so ein bisschen auf.
Ich versuch's.
Ja, oder kannst du mal so einen Tag beschreiben von dir? Wann stehst du auf und was passiert dann, Nina?
Also ich stehe auf. Mein Freund steht immer sehr früh auf. Meistens wache ich dann auf, aber ich drehe mich gerne nochmal um, weil meine Tage ein bisschen länger gehen. Aber ich stehe meistens gegen 9 Uhr auf. Und vor der Tagesbar war ich dann in meinem Büro. Also unser Büro ist über dem Gallonero direkt für alle Läden. Und habe dann da meine Sachen gemacht und vorbereitet, weil ich mache auch die Speisekarten fürs Spaccafone und das ganze Instagram, die Pizzakartons, das mache ich ja.
Das machst du alles selber?
Das mache ich selber, ja.
Okay.
Oder ich möchte es selber machen. Und ja, aber jetzt bin ich in der Tagesbar dann tagsüber und dann meistens, also 15 Uhr ist eigentlich so die Zeit, wo wir dann immer zusammen essen, meine Eltern und ich. Das ist so unser Fest da, einmal am Tag für eine Stunde so kurz zusammensitzen. Ja, ist uns auch sehr wichtig. Und dann um 17 Uhr gehe ich nach Hause, mach kurz Powernap und dann um 18 Uhr bin ich im Laden wieder, also im Gallonero eigentlich.
Musst du im Laden sein, wenn der Papa auch da ist? Das sind ja auch echt super Mitarbeiter, die schon lange da sind.
Ja, also muss nicht, glaube ich. Also ich muss es für mein Gefühl, wenn er nicht da ist, auf jeden Fall.
Mhm.
Aber wenn er da ist, ja schon. Also ich weiß, ich kann das nicht erklären. Ich will nicht sagen, ich fühle mich verpflichtet dazu, aber.
Du willst ihn nicht allein lassen.
Ja, das ist, ja. Wir sind eine Familie und wir gehören zusammen. Und ich denke mir dann immer, wer bin ich, dass ich mit Mitte 20 jetzt also abends zu Hause zu meinem Papi, der schon älter ist, ohne das Alter jetzt nochmal betonen zu wollen, der ist bis 2 Uhr nachts im Laden und muss da abschließen. Also irgendwie fühlt sich das für mich nicht richtig an.
Ja.
Und ich habe ja auch von meinen Eltern immer, also Eltern sind Eltern, das ist das Wichtigste. Und ich will immer alles tun, um meinen Eltern zu helfen, meine Eltern zu unterstützen, auf jeden Fall.
Genau, wie umgekehrt sicherlich,
ja.
Ne?
Ja, ja, genau.
Wie schön, wenn das in einer Familie so funktioniert, das ist das Schönste, was es gibt.
Ja.
Das heißt aber auch, Spaccafono läuft ziemlich ohne dich.
Inzwischen läuft es echt fast von alleine. Also ich bin manchmal, natürlich springe ich mal ein, wenn jemand krank ist oder so, aber ich bin nicht mehr so viel da wie am Anfang. Ich habe die neuen, also immer wenn ein Laden neu aufgemacht hat oder fast jedes Mal, war ich die ersten Wochen wirklich konsequent dort. Aber inzwischen ist das, also wir haben so tolle Leute, so langjährige Mitarbeiter schon, die seit Jahren da sind und die jeden Laden mitgemacht haben. Also es fällt uns schwer, dieses Abgeben, aber es fällt uns leichter als beim Gallonero. Das ist irgendwie nochmal was anderes. Ich weiß aber nicht, warum. Vielleicht,
weil es das erste Kind war, glaube ich.
Ja, das kann sein.
Also das erste und Gallonero ja einfach bis heute sehr intensiv ist auch.
Ja.
Sowohl mit den Speisen als mit den Gästen. Und
Da hast du recht. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Konzept und auch ein anderes Publikum. Und die Leute erwarten halt auch, dass mein Vater da ist.
Ja, Patrone.
Weil man sagt ja, man geht zu Corrado, ne? Man geht nicht ins Gallonero, man geht zu Corrado und ist ja da. Und die Leute erwarten das, das ist wirklich, und das ist ja auch okay, er liebt das ja auch, das macht er ja und deshalb ist er auch jeden Tag da. Aber es ist natürlich was anderes als im Spacafone, wo die Leute kommen und essen eine leckere Pizza und nach einer Stunde
gehen sie
und der nächste Tisch kommt. Also trotzdem natürlich guter Service, wichtig. Aber im Galoniram, wir kennen ja, die sind seit 25 Jahren bei uns, ne? Die kennen jeden Gast, jedes Kind, wie es aufgewachsen ist, die wissen, wer was ist. Das ist natürlich was anderes.
Ja. Und total schön. Das ist herzliche Gastgeberschaft einfach.
Ja, so soll es sein.
Ja, genau.
Aber es ist ja auch etwas, was dich antreibt, ne? Also andere hätten jetzt gesagt, oh, Galoniro, abends, dann noch Spacafono. Aber du willst schon nach vorne, du willst weitermachen.
Auf jeden Fall.
Was treibt dich an?
Also ich glaube, ich weiß gar nicht, also ich bin, es klingt so blöd, wenn man das sagt, aber ich weiß, dass ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, was meine Arbeit angeht. Und ich bin auch sehr fleißig, also ich mecker nicht viel. Und wenn ich mecker, mache ich es trotzdem, ziehe ich es trotzdem durch. Was mich antreibt, natürlich die Familie, einfach dieses gemeinsame Ding nach vorne zu bringen. Und ich habe jetzt gemerkt, das war zum Beispiel das beste Beispiel mit dir. Mein Vater kennt YouTube nicht, er kennt Instagram nicht, der weiß ja gar nicht, das ist einfach gar nicht seine Generation. Ja.
Kannte er dich auch nicht?
Nein, er kannte ihn nicht. Und dann haben wir dieses YouTube-Video gedreht und mein Vater, also er liebt die Kamera, das mag er schon gerne, aber dachte erst, keine Ahnung. Und dann habe ich ihm das irgendwann gezeigt. Ich meinte, Papa, das haben 500.000 Leute sich angeguckt, das Video. Und die Leute kommen ja auch und sagen, ich habe euch im Video gesehen und wie cool. Und
ja.
Dadurch, ne, versteht er erstmal, wie gerade auch Läden, die es schon lange gibt, einfach, die auch ein älteres Publikum einfach haben, wie man die wieder so, das hat man jetzt gesehen die letzten Jahre, finde ich, wieder nach, also in eine ganz andere Richtung bringt und neues Publikum anzieht.
Absolut. Und ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe auch der nächsten Generation, also von dir, da den Papa auch so ein bisschen zu unterstützen. Aber was sagt denn der Freund dazu? Den kenne ich ja auch. Ganz netter Typ, also wirklich auch ein erfolgreicher Immobilienmensch. Ne? Der ist ja mehr tagsüber, du dann abends, sagt er, geil, ich habe eine Powerfrau, die gibt Gas, wir werden jetzt noch vermögender oder bauen noch mehr auf. So, wieso? Die machen einen super Job. Also in Deutschland ist das immer so ein bisschen Erfolg, aber ich finde das krass. Und wenn es einem Spaß macht, wenn es einem erfüllt und es nicht nur das Geld ist, weil es würde sonst nicht funktionieren, nur mit dem Geld. Mhm. Vielleicht für manche ja, aber nicht auf Dauer, sondern du lebst das hier. Sonst, ich sehe dich ja, wie du da strahlst, wie du kommst. Jeder, also dann setze ich, dann kommt der Nächste und dann wird das wieder so gemacht, dass ist richtig echt und deswegen kommen die Leute auch.
Ja.
Aber ist das Privatleben wenig?
Das ist natürlich schon wenig. Wobei ich sagen muss, mein Freund hat mich so kennengelernt. Wir haben uns ja im Laden kennengelernt, also er war Gast.
Ja, dann hat er sowieso keine Chance.
Deshalb kann er nichts sagen, nein. Aber er weiß, dass natürlich ist es manchmal schon, klar, es ist schwierig. Ich glaube, das ist für alle Leute schwierig, die in einer Beziehung sind, wo der eine Partner andere Arbeitszeiten hat, Wochenende, nachts, lange, als so ein klassischer Bürojob jetzt zum Beispiel. Also klar, es ist schwierig, aber ich versuche, und das versuche ich auch immer mehr, gerade auch für meine Freunde natürlich, also Freunde, Familie, mein Freund, dass man sich ab und zu, auch wenn das manchmal denkt, das passt eigentlich gar nicht, diese Momente nimmt, auch wenn es mal nur ein Vormittag ist oder ein Montagabend, jetzt nicht Samstagabend, da kann man jetzt halt nicht dabei sein, wenn jemand Geburtstag feiert oder einlädt, aber dass man versucht, die anderen Momente irgendwie mitzunehmen, ne?
Und zu genießen.
Ja.
Wir haben vor mehreren Jahren eine Ausgabe von Essen und Trinken herausgebracht mit Frauen, die die Küche revolutionieren. Mhm. Haben dabei auch aber natürlich mal wieder festgestellt, wie wenig Frauen es auch in der Gastronomie gibt.
Viel zu wenig.
Viel zu wenig, ja. Das stellen wir auch immer wieder fest. Aber Gastronomie ist natürlich auch nicht einfach. Aber auf der anderen Seite sage ich immer, was ist schon einfach? Mhm. Wie erlebst du das, dass du als Frau eigene Läden hast, viel machst mit Mitarbeitern. Hättest du es einfacher, wenn du ein Junge gewesen wärst?
Vielleicht schon. Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich bin zum Beispiel im Galoniro, wenn ich da bin, also abends oder auch im Spacafone bin ich ja, trage ich das, was alle anderen tragen. Also ich habe meine Schürze an, ganz normal. Ich habe da auch kein Problem mit, weil das mich nicht besser oder schlechter macht, wenn ich was anderes trage. Aber man merkt natürlich schon, wie die Leute erstmal anders sind, wenn die erstmal wissen, man ist vielleicht die Tochter des Hauses oder das Kind des Hauses oder nur, in Anführungszeichen, nur eine Kellnerin. Da sind die Leute auf jeden Fall schon mal anders. Aber als Frau habe ich es jetzt auch extrem gemerkt auf der Baustelle. Es war das erste Mal, dass ich so Baustelle mitgemacht habe jetzt von der Tagesbau. Und wir hatten 10 Monate da wirklich Handwerker und wir haben von null auf alles, also da war kein einziges Kabel, kein Boden. Wir haben alles gemacht.
Ja.
Und da hat man das, finde ich, schon gemerkt. Vielleicht ist das da nochmal anders als in der Gastro, in dieser Handwerksbranche. Ja. Aber da habe ich es schon gemerkt. Gerade als junge Frau, also Frau wahrscheinlich sowieso, stelle ich mir so vor, aber gerade als junge Frau wird man schon so ein bisschen so belächeln. Ne?
Ja.
Aber mich treibt das an, muss ich sagen. Ich denke mir dann ganz ehrlich, jetzt erst recht, kein Problem. Lauf nochmal, wenn die sagen, das funktioniert so nicht. Nee, das klappt nicht. Also, dann lauf nochmal vorbei in 2 Wochen und guck, und der Laden wird voll sein. Kein Problem.
Ja, und wie du bewiesen hast, ist es genauso. Welche Rolle spielt denn deine sizilianische Herkunft für den Umgang mit Genuss, mit Küche? Oh, was würdest du sagen?
Ich glaube schon viel.
Ja, ne?
Ich werde ja ganz oft gefragt, ob ich mich eher italienisch fühle oder eher deutsch.
Ach, ehrlich?
Ja. Und ich glaube, alle sagen immer, ich bin mehr deutsch. Ich glaube, weil ich von meiner Mama viel mitgenommen habe, was dieses ganz Korrekte und so angeht. Da bin ich immer sehr deutsch. Aber was das angeht, auf jeden Fall, da merke ich, mein sizilianisches Blut ist sehr wichtig. Wie gesagt, Familie, das Allerwichtigste.
Ja.
Und auch das Ganze, dieses einfach... Das Essen auch Genuss ist, ne? Einfach einfache Sachen, aber mit guten Zutaten und einfach, dass es, in Italien ist das das Wichtigste bei euch ja auch. Zusammensitzen mit der Familie, alle zusammen, langer Tisch, egal ob es Plastikteller sind oder mit der Hand gegessen wird. Hauptsache man ist zusammen und das ist dieses ganze Erlebnis. Es ist halt nicht nur Essen, sondern es ist wirklich dieses ganze Beisammensein, Quality Time. Das ist Genuss. Schon sehr wichtig. Genuss, absolut. Ja. Auch mal ein Glas Wein mittags und so.
Aber auch diese Lebensfreude zu transportieren dem Gast gegenüber jeden Tag und ihn so willkommen zu heißen, dass du denkst, du bist der einzige Mensch auf dieser Erde, der lebt und das könnt ihr wie keine andere Nation.
Das finde ich, das hat mein Vater wirklich perfektioniert, dieses System. Ja, ne?
Das System nochmal 2.0.
Ja, aber das ist echt.
Ja.
Er kommt rein und die Leute freuen sich und er freut sich, die Leute zu sehen, wirklich extrem, und er macht alles möglich. Es gibt kein Nein, egal was, egal wie. Wir kriegen immer alles hin und das ist halt auch, glaube ich, ein Teil des Erfolgs vom Laden selber. Mhm. Weil Corrado ist da und Corrado kriegt das hin.
Ja, ist alles perfekt, alles steht am Platz und dann sehe ich da, wie er in seinen Weinschrank reingeht und nochmal den Staub abwischt und die Flaschen ausrichtet. Der guckt da auch wieder hin, dann geht er nochmal zurück, nochmal vor.
Das ist das Erste, was er gestern gemacht hat in der Tagesbar, ist gekommen und hat erstmal die Olivenbäume draußen angefasst, ob die auch gegossen sind, ne? ob die Wasser bekommen haben. Er ist so perfektionistisch mit seiner Hecke. Also wenn man als Gast, auch wenn man vorbeiläuft am Laden, man sieht ihn immer irgendwas schneiden, irgendwas fegen, irgendwas machen.
Aber da achten Menschen drauf. Gerade wenn du halt auch beim Preissegment jetzt wie Galonero dich ansiedelst. Und wenn ich da morgens manchmal meinen Kaffee hole, schräg gegenüber, dann sehe ich, wie da schon morgens 2 Stunden einer kommt und mit einem Wasserschlauch, das kenne ich von uns von der Türkei, die Straße abspritzt. Das machen wir in der Türkei so, damit der Staub für die Gäste nicht hoch. Also eigentlich sowas Blödes, das regnet eh den ganzen Tag. Aber da siehst du die Alten, das ist da drin und das muss alles nochmal schön mit Wasser überzogen werden. Und das sitzt einfach alles sehr.
Das
ist schon auch für ihn, glaube ich, einfach eine innere Zufriedenheit so genug.
Er liebt es. Er liebt es.
Aber das macht auch einen Erfolg aus. Ne? Das sehen die Mitarbeiter, und wenn du als Chef eben auf die Details achtest, dann gehen die auch mal die Extrameile.
Ja, vor allem, dass man selber auch mit anpackt. Ne? Also ich meine, die sehen ja immer, dass, also gerade mein Papa und ich, meine Mama ist ja im Büro mehr, aber dass wir, wenn wir abends da sind, mein Vater trägt die Teller raus, mein Vater macht alles, ne? Schleppt die Kisten hin und her, räumt den Kaffee aus und ich poliere das Besteck. Also es ist halt, ist ja auch nochmal was anderes, ne? Nochmal ein anderes Gefühl, wenn alle halt alles machen.
Ja.
Und das ist das Problem tatsächlich, was jetzt so ein bisschen Gott sei Dank rückläufig ist, dass Gastronomie nicht einfach trivial ist, du machst auf und hast ein System und deswegen läuft alles, weil du digitalisiert bist, sondern es ist immer noch ein People-Business. Und die guten Mitarbeiter zu bekommen, zu halten und weiter auszubilden, geht nur, wenn man auch selber da ist. Als Familie oder als Führungskraft, und man wirklich sagt, das ist meins. Hm. Und das sieht man auch, das habe ich heute auch schon gesagt, alle anderen Läden, die so irgendwie über Fernwartung geführt werden, da merkst du einfach, dass die Mitarbeiter schneller gehen und dass da halt viele Unstimmigkeiten ist. Auch im Team, was nicht angesprochen wird, zu lange liegen bleibt.
Mhm.
Das fällt dir dann irgendwann auf die Füße.
Ja.
Also ich meine, wir beobachten ja die Gastronomie-Szene sehr eng von der Szene Hamburg aus. Und das ist schon auffällig, dass es einige Gastronomiebetriebe gibt, die einfach unfassbar langjährige Mitarbeiter haben. Und andere, da guckst du hin und denkst, also jetzt 4 Monate, es ist der 3. Restaurantleiter. Mal gucken, wie das noch so weitergeht.
Ja.
Und das ist ja bei euch im Galonero, wie du schon sagst, auch bekannt, dass Mitarbeiter einfach irre lange bei euch sind.
Extrem lange, ja. Wirklich sehr, sehr lange. Aber das ist ja auch so, aber das ist ja auch als Gast, auch wenn ich selber als Gast essen gehe, wenn ich gehe in die gleichen 5 Läden immer, weil das mag ich halt und da gehe ich hin. Und das ist vielleicht dann auch manchmal nicht günstig. Und dann wünsche ich mir auch, wenn ich da schon 8-mal war, dass ich dann auch erkannt werde. Also das klingt so blöd, aber man möchte nicht als Mensch erkannt werden, aber man möchte, ah, schön, dass sie wieder da sind. Und das ist ja das Ganze. Man möchte, und das weiß ich auch von Nicht-Gastronomen, die essen gehen, man möchte einfach wertgeschätzt werden als Gast und als guter Gast. Und ich glaube, das ist auch das, wenn eben die Mitarbeiter, natürlich können die einen nicht kennen, einen Stammgast, der seit 20 Jahren kommt, wenn die seit einer Woche da sind. Aber das ist das, was die Gäste lieben. Die kommen. Ja, aber
dafür seid ihr dann da, ne?
Genau.
Was ist denn dein Lieblingsessen?
Also italienisch natürlich schon eigentlich. Ich könnte jetzt andere Sachen sagen, aber italienisch ist natürlich mein Soul Food.
Ich liebe auch italienisches Essen.
Ja, ich mag auch gerne Sushi. So Sushi, doch, Sushi mag ich auch sehr gerne. Ab und zu auch mal was, also vietnamesisches, aber nur an ausgewählten Orten. Aber italienisches, ich finde, das geht immer. Eine Pasta, das macht einfach glücklich.
Ja.
Oder?
Ja, wie kann ich
das sagen? Du magst doch auch gerne Pasta.
Ich liebe Pasta.
Eine klassische Arrabbiata.
Ja.
Ja.
Besser geht's nicht.
Lecker.
Ja.
Ich habe Hunger.
Ja. Ich lade euch ein danach noch, wenn ihr wollt, auf eine Arrabbiata.
Ich muss auch sagen, ich hatte letztens Gäste aus Frankfurt, die kommen sehr selten und die gehen auch immer sehr gut essen. Dann dachte ich, wohin gehe ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen zu Corrado. Auch nicht zu Galonero, sondern zu Corrado. Und wir waren da.
Witzig,
ja.
Und dann kam Corrado, der Satz, den kenne ich. Wollen wir am Anfang erstmal so ein paar Kleinigkeiten, einfach so in die Mitte. So. Sag ich ja genau so, wunderbar, einen Hauptgang machen wir. Und das sitzt auch immer. Und dann haben die Gäste, die kamen aus Frankfurt. Also Frankfurt hat auch wirklich gute, gute Läden. Auch die Thomas-Leute und auch das Sensekan, die haben gute Sachen. Und die haben gesagt, also wirklich, wirklich top Italiener. Ist schon ein Garant. Und was mich immer sehr freut, sagt der Kemal, ein Zwischengang, komm in die Küche. Dann gibt's einen Zwischengang immer in der Küche. Also hatte ich jetzt 2 oder 3 Mal. Das kannst du nicht toppen, wenn du irgendwo essen gehst. Weißt du, wenn so einer dich so aufnimmt und dich als Gast so wertschätzt, aber auch dadurch dich so ein bisschen hervorhebt, weil deine Gäste kriegen das ja auch dann so zu spüren. Du bist ja auch für die Gäste verantwortlich, wenn du sagst, komm, ich hab hier was. Und stell dir vor, du bist der Gastflüsterer und sagst, ich hab hier was. Und dann enttäuschen die. Und das muss man schon sagen, das ist schon ganz, ganz großes Kino. Deswegen laufen auch die anderen Konzepte. Aber
das Gastfreundschaft, ne?
Gastfreundschaft auf ganz hohem Niveau, das kannst du auch, glaube ich, nicht lernen. Das kriegst du vererbt oder so bei den Italienern.
Was bedeutet dir denn Gastfreundschaft in dieser doch sehr komplexen und für die Gastronomie herausfordernden Zeit?
Genau das, was Kemal eigentlich gerade gesagt hat. Das ist wirklich es ist ja auf den Punkt gebracht. Und das, was ich ja auch vorhin gesagt habe, wie gesagt, erkannt werden, wertgeschätzt werden. Erkannt meine ich jetzt als Gast.
Ja.
Wertgeschätzt werden, weil mein Vater sagt das auch immer heutzutage. Natürlich bei uns, wir haben wirklich, Gott sei Dank, es ist immer gut zu, oder fast immer gut zu tun. Aber mein Vater sagt auch immer, man darf nicht arrogant werden, ne? Nur weil es immer voll ist. Man darf nicht vergessen, es gibt andere Läden, da ist Montag, Dienstag, Mittwoch, haben die vielleicht 10 Reservierungen und was ja auch.
Oder geschlossen.
Und es geht vielen so, ne? Wir sind so, also wirklich, natürlich hat das auch mit unserer harten Arbeit zu tun, aber wir können uns so glücklich schätzen, dass wir so gut zu tun haben in allen Läden und dass wir wirklich auch nach Corona noch allem, was es so gab, dass wir immer noch alle Mitarbeiter haben und dass wir immer zu tun haben und dass wir Leute sogar wegschicken manchmal und sagen, wir haben keinen Platz einfach, wenn die anrufen, ne? Und das ist einfach nicht selbstverständlich und man darf ja nicht arrogant werden und das nicht als selbstverständlich sehen. Und auch wenn jemand vielleicht keine 500 € Flasche Wein trinkt. Man muss immer dankbar sein einfach.
Ja, ich finde das so wichtig.
Ja.
Also, und das haben so viele verlernt leider in den heutigen Zeiten.
Das ist extrem.
Ja,
und ich muss sagen, als wir Spaccafono aufgemacht haben, habe ich auch gesagt, warum nehmen wir nicht im Galonero die Pizza runter? Es ist so bescheuert. Wir haben gegenüber Pizza. Warum machen wir das? Ich habe meinen Vater wirklich genervt damit, aber er meinte auch zu mir, dieser Ort ist für alle einfach, für Familien, für Geschäftsleute. Du sollst jetzt sitzt und deinen 1000 € Wein trinken und ich sitze am Tisch daneben und esse meine Margherita. Aber es ist okay, weil es ist für alle einfach. Und es soll auch so bleiben. Und deshalb bleibt die Karte auch seit schon immer so, wie sie ist.
Ja, mega.
Ja.
Du bist Gastgeberin, du bist Unternehmerin, du bist Netzwerkerin, hört man überall. Wie findest du denn bei diesem Spagat Raum für Kreativität? Und die ist ja eindeutig da, sonst würde es die Tagesbar jetzt nicht geben.
Ja, in den Momenten, wo man selber mal essen geht, auf jeden Fall. Urlaub momentan ist leider nicht so viel Urlaub, aber Urlaub natürlich auch. Ich glaube, das geht allen so, wenn man einfach mal was anderes sieht, aber auch nur mal 2-3 Tage weg. Ich habe auch gemerkt, dass mir das auch gut tut, weil einfach mal rauskommen und einfach mal was anderes sehen, nicht immer das Gleiche den ganzen Tag. Das auf jeden Fall. Das sind so die Sachen. Also rauskommen, essen gehen, was trinken gehen, neue Hotels sehen, neue Restaurants sehen, neue Städte sehen. Und auch wenn es nur 2-3 Tage sind, das auf jeden Fall.
Das verstehe ich.
Da kommen wahrscheinlich auch ganz viele Einflüsse, was bei in der Tagesbar eingeflossen ist, wenn man reinkommt und das Design so sieht. Man merkt auch, dass ihr sehr hochwertig gebaut habt. Kann man fragen, was so ein Laden kostet? Ich glaube, ich weiß es, aber ich frage es jetzt mal für die Zuhörer.
Das möchte ich lieber nicht sagen. Ja. Auf jeden Fall kann ich sagen, wir haben uns sehr verschätzt.
Ja,
weil es dann irgendwie doch nochmal anders. Man denkt sich, wenn wir jetzt hier schon alles neu machen, dann machen wir es auch richtig. Und dann das noch und da noch was und das noch anders. Und es kostet ja auch alles. Ne? Und wenn man der Marmor natürlich.
Ja, den habe ich gesehen, der lange Marmortresen. Marmor.
Ja, wenn man so einen 9 Meter langen Marmortresen vorne an der Bar. Und natürlich, wenn man gute Dienstleister haben will, so wie es auch in der Gastronomie ist, gute Tischler, gute Maler, gute Architekten.
Dann kostet das auch.
Kostet das, ja. Aber ich möchte keine Zahlen nennen, aber ich kann nur sagen, wir haben uns ein bisschen verkalkuliert. Aber es ist auch fein. Es ist wunderschön geworden, deshalb kein Problem.
Jetzt ist der Laden auf und der läuft gut und du bist happy, das merkt man, das spürt man.
Du und voller hast, Energie.
Ich glaube, es ist auch so ein Druck, dass es so weggeht. Ne? Man kann so gut sein, wie man will. Am Ende weiß man trotzdem nicht, wenn man die Tür aufmacht, was passiert hier jetzt.
Ja, klar. Gerade bei der Eröffnungsparty, wo du auch warst. Eigentlich wollten wir am nächsten Tag schon aufmachen. Ne? Mhm. Und dann abends waren alle Gäste weg. Und es war, glaube ich, 2 Uhr, bis wir aufgeräumt hatten. Und dann saßen wir alle auf dem Küchenpass, alle nebeneinander. Die Küchenchefs, ich, die Barfrau, mein Freund. Und wir alle so, okay, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt morgen auf oder nicht? Mhm. Und natürlich ist es Druck, weil natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, man möchte perfekt anfangen. Wobei perfekt gibt es ja am Anfang eh noch nicht, aber man möchte perfekt anfangen, aber man hat natürlich, man zahlt die Mitarbeiter, man zahlt die Miete,
man hat die Kosten vom Bau.
Eben, es ist so ein Abwägen immer, ne? Wie macht man das jetzt? Und dann haben wir uns dann doch entschieden, nochmal 2 Tage zu warten und dann erst den Montag aufzumachen. Oder 4 Tage waren es ja dann sogar. Und natürlich schweren Herzens, wo dann auch mein Freund, nicht Gastronom, natürlich sagt, hä, warum, aber wir sind doch fertig, wir haben doch alles, wir haben die Mitarbeiter. Aber wir meinten, nein, es muss einfach noch besser und noch perfekter und noch, es muss einfach gut sein.
Mhm.
Ja, aber es hat sich gelohnt, noch zu warten.
Habt ihr dann eine Vorbereitung getroffen, nochmal die Leute durchatmen lassen und dann frisch am Montag aufgemacht? Ging das gleich los dann auch, dass die Gäste?
Ja, es war richtig verrückt. Montag haben wir die Tür aufgemacht und es ging los. Und wir haben extra die erste Woche ohne Reservierungen gemacht. Wir haben das gar nicht aufgemacht. Oder wir hatten auch keine Website, keine Telefonnummer. Wir hatten nichts mit Absicht. Weil wir uns dachten, die Leute sollen einfach erstmal kommen und gucken. Und die erste Woche war schon richtig gut. Und dachte ich schon, okay, das ist schon richtig schön. Und dann die zweite Woche, wo dann die Leute mitbekommen haben, dass es auf ist, wo gepostet wurde, wo Stories unterwegs waren, und TikToks, keine Ahnung was. Und auch gerade von der Eröffnungsparty viele Sachen. Da ging es dann richtig los. Also wirklich.
Wie lange ist denn das her, dass ihr zusammen die Dokumentation gemacht habt?
2 Jahre.
Ist schon.
1,5, 2.
Obwohl, ja, also es gab das an der Ecke noch nicht, das Backerphone.
Nee, nee.
Über 2 Jahre, da war es kalt. Ja. Da hatten wir Winterjacke noch an.
Ja, stimmt.
Ich glaube, das war vor 2 Jahren wirklich.
Und das Video lief, das läuft immer noch.
Ja.
Also 500.000 Aufrufe, auch für so eine Dokumentation, die 30 Minuten geht, ist schon... Das ist wie bei Instagram, wenn du 3-4 Millionen Aufrufe hast. Das ist schon ein sehr gut laufendes Video. Und das zieht natürlich, weil 26, Nina, auch eine Frau, ein Mädchen, und das ist natürlich, das macht mich natürlich auch stolz, gerade für unsere Branche. Frauen sind super Leader und die können so gut mit Stress um, haben bessere Antennen. Ich sage immer, die Führungskräfte sind fast alle Frauen.
Das ist auch richtig so.
Props, wirklich.
Da hast du mir ja wirklich was voraus und im Verlag sprechen wir immer mal darüber, wer sind denn die nächsten Gäste von Podcast und dann sagte ich ja Nina Falco und dann sagten die, what, Nina Falco ist ja super und ich kenne sie und so und ich sagte irgendwann, ja, ich nicht. Und dann war wirklich so, wieso kennst du Nina denn nicht? Das kann doch nicht sein. Und klar, ich kenne viele Leute, aber wir sind uns irgendwie
noch nicht
über den Weg gelaufen. Mhm. Genau, das holen wir dann jetzt alles nach.
Das holen wir nach, na klar.
Ja, genau. Wo siehst du denn so die größten Herausforderungen, wenn man heute gastronomische Konzepte in Hamburg realisiert?
Ich glaube, dass die meisten Leute sich das einfacher vorstellen, als es ist. an sich. Ich habe das gemerkt, als ich bei dieser Schulung war von der Handelskammer, war ich bei einer Schulung für die Tagesbar, musste ich zum Ausschenken, dass wir das machen durften, so eine Belehrung da machen, ein paar Stunden. Und ich saß da und ich dachte mir, mein Gott, wie viele Leute, also man muss mal überlegen, wie viele Menschen wirklich Gastronomie aufmachen. Das ist ja egal, was für ein Laden, ein Club, eine Bar, ein Restaurant, Café, wie viele Leute das machen. Und da denke ich mir immer so, echt, wow, also so viele Leute trauen sich, aber warum trauen sich? Weil sie sich das einfacher vorstellen oder weil sie so das, also das fand ich wirklich bewundernswert, wie voll es da war. Und ich dachte mir, was machen die wohl für Läden, ne? Aber der Herr hat auch erzählt, es machen mehr Läden zu die Woche als aufmachen zurzeit in Hamburg, weil es halt nicht also, immer funktioniert.
Im letzten Jahr war das tatsächlich nicht so, aber auch Westfield geschuldet, weil da natürlich viele gastronomische Konzepte reingegangen sind und auch immer noch reingehen. Es sind ja noch nicht alle fertig.
Ja.
Bei diesen Schulungen der Handelskammer sind es ja auch öfter Leute, die sich nicht selbstständig machen, sondern die in einem Restaurant arbeiten, wo sie ausschenken und dann auch diese Lizenz dafür brauchen. Ich glaube, manche machen das einfach, weil sie richtig Bock haben und überhaupt keinen Plan, wie hart das ist tatsächlich.
Ja.
Einige, glaube ich, haben gute Konzepte. Einige haben Geld und wollen noch mehr Geld machen und stellen sich das tatsächlich einfacher vor, als es ist. Denn wir sind zwar in Anführungsstrichen nur ein Verlag, aber dadurch, dass wir so viel mit Gastronomie zu tun haben, haben wir das natürlich auch täglich, dass uns Gastronomen anrufen und sagen, wo kriegen wir denn mal einen Küchenchef her oder wo bekommen wir denn mal einen Restaurantleiter her oder weißt du zufällig, welches Kassensystem im Moment das angesagteste ist oder machen wir eine Menükarte besser mit QR-Code oder als Menükarte? Das eine oder andere Mal sage ich schon, Leute, wir sind ein Verlag, wir sind nicht Gastronomieberater, aber spannende Fragen.
Kann ich dir dann nochmal eine Ergänzung bringen, warum viele in der Gastronomie arbeiten? Wenn du eine Kfz-Werkstatt aufmachst oder einen Handwerksbetrieb, dann hast du einen Meisterbrief.
Mm.
Bei uns gibt's sowas halt nicht. Ja. Ne? Das ist die Schulung, von der Nina gerade spricht, die geht 4 Stunden.
Ja.
Dann kriegst du einen Schein und dann kannst du schon eine Gastro aufmachen.
Ja.
Obwohl es eine Branche ist, wo du Rohstoffe einkaufst, wo du Mitarbeiterführung hast, die nicht alles andere als einfach ist, wo du alles eigentlich hast, was im Unternehmen vorkommt und ein hochsensibles Thema, du gibst jemandem was zum Essen. Der steckt sich das in seinen Mund, verdaut das.
Ja, das ist ja wirklich
und jetzt
so.
Pass auf. Und dafür gibt's keinen Meisterbrief, nichts, sondern jeder kann, noch nicht mal, du brauchst keine Ausbildung, gar nichts. Deswegen gehen da viele rein, auch viele unserer Nation. Also ich bin Türke, wissen ja alle, das sind halt viele Ausländer auch, die dann sagen, okay, ich will mich selbstständig machen, die machen ja keine Buchhandlung auf. So, das ist halt Gemüsehändler, Gastro und vielleicht Umzug und so. Deswegen ist da auch der Ruf nicht so, aber das ändert sich immer mehr, weil Gastronomie halt jetzt immer schwieriger wird. Und die merken, auch die Kontrollen werden immer schärfer und das digitalisiert sich. Dadurch kommen Investoren rein, die wissen, es ist skalierbarer, die Bewachung ist eine ganz andere, als ich noch angefangen habe, meinen ersten Laden mit 1999 oder 98 war das La Paz. Und deswegen geht's auch in eine bessere Richtung. Es wird mehr so zum richtigen Business wie in Amerika.
Aber lustig, dass du das auch mit den Ausländern sagst, weil ich war neulich in einem Restaurant in Altona und in der Nähe dieses Restaurants macht er ein neues Restaurant auf oder macht demnächst ein neues Restaurant. Und die Inhaberin, auch Türkin übrigens, sagte, das ist total lustig, weil die Leute sagen mir immer, da macht ein Deutscher ein Restaurant auf. Und, ja, genau, weil du hast schon recht, das sind viele, viele bunte Nationen am Start.
Mhm.
Das zeichnet Hamburg auch irgendwie aus.
Jede Stadt da drin.
Ja, diese Vielfalt an Restaurants, diese unterschiedlichen Konzepte. Ja, und wie du schon sagst, im Grunde.
Das ist ja auch schön, das ist ja auch gut, man kann es ja auch erlernen, das ist ja das Schöne an der Gastro, du kannst viel Learning by Doing, sage ich, wobei Learning by Doing kostet auch immer richtig viel Geld, aber wir geben so viele Nationalitäten eine Beschäftigung, es gibt sehr super viele, ich kenne Inder in Berlin, die bewegen Millionen, die sind bei mir in der Gastroschule, das würdest du dir nie ansehen. Die machen ein Bombengeschäft, die sieht keiner. Das ist der große Mittelstand, aber es gibt natürlich auch die anderen, Und deswegen sind wir auch in so einem Umbruch in der Gastronomie. Ich sehe das in jeder Stadt, dass viele Junge kommen, die mit Anspruch, System, ich will es besser machen. Ist schön.
Ich glaube, auf jeden Fall eine Herausforderung, jetzt wo ich gerade nachgedacht habe, die du gesagt hast, ist auf jeden Fall auch dieses ganze, also diese ganze Buchhaltung und diese ganzen Genehmigungen und Amtsgeschichten und Kassenbuch und Stunden aufzeichnen und Zettelwirtschaft.
Ich glaube, Verfahrensdokumentation.
Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich.
Ablageprotokolle.
Wahrscheinlich die meisten, wenn es nur in Anführungszeichen Service und leckeres Essen wäre, wären die meisten ja auch noch viel erfolgreicher. Aber alles, was dahinter steckt, ist einfach, das ist, glaube ich. Ja.
Und jetzt kommt ein Quiz für euch. Hm. Was glaubt ihr, was ein normaler Gastronom in der Woche mit Bürokratie beschäftigt ist an Stunden?
An Stunden?
Ja.
Ich glaube, das ist mal irgendwann in einem Reel oder so gesagt. Ich habe es aber gerade nicht im Kopf.
Ich würde sagen, es ist mindestens die Hälfte der Zeit.
Ja, da liegst du nicht falsch. 16,5 Stunden.
Ja.
Also für einen Gastronom ist es, glaube ich, ein Fünftel der Zeit.
Wollte ich gerade sagen, das ist dann für einen Gastronom.
Ein Tag.
Ja.
Ein Tag.
Ja, aber das ist schon, das sehen wir ja in Teilen auch, dass die Konzepte mega sind. Aber es hilft halt leider nicht, wenn du einfach mega kochen kannst, aber du hast die Buchhaltung nicht im Griff. Hm. Oder du hast den Einkauf nicht im Griff. Ja. Oder du hast das Waste Management nicht im Griff. Oder beschäftigst dich nicht mit Nachhaltigkeit. Dann wirst du leider.
Oder bist nicht innovativ, deine Karte ist viel zu lang die gleiche. Das ist ja alles so schnell, liebe ja
geworden. Oder langweilig.
Wir haben Unternehmen, die kennst du noch nicht, die sind in 3 Jahren Marktführer. Und es gibt Firmen, die sind jetzt Marktführer, die werden in 4 Jahren keine Rolle mehr spielen, weil alles super schnell ist, auch mit dem KI und das Ganze. Es wird vieles wegrationalisiert. Aber ich habe eine
rationalisiert.
Vieles wird wegrationalisiert. Aber eine Frage habe ich. Der DJ Puentes, der hat ja ganz viel von euch geteilt und ihr seid ja auch Freunde, ne? Und macht ihr da irgendwie mit oder macht ihr das alleine?
Es war mal die Idee, das zusammen zu machen, aber hat sich dann nicht ergeben in dem Moment. Und da wir einfach gute Freunde sind, hat er trotzdem von Anfang an gesagt, ey, ich finde das so geil, weil er liebt gutes Essen, er liebt guten Wein, gute Drinks. Er meinte, ich finde das so toll, ich will das trotzdem. Also ich habe noch nie, seit wir uns kennen, jetzt auch schon ein paar Jahre, und wir haben uns auch im Laden kennengelernt, ich habe nie erwartet, aber das mache ich allgemein nie, wenn jemand kommt, der eine Reichweite hat. Ich würde auch niemals sagen, ey, Kimmer, kannst du es bitte mal posten, hier, dass du gerade hier essen bist. Weil man das, ja, es gibt ja Leute, die das machen. Aber das machen wir gar nicht, weil wir das auch nicht möchten, weil die Leute sollen essen kommen, weil es ihnen gefällt, weil sie zur Ruhe kommen wollen. Und wenn jemand Lust hat, das zu teilen und Werbung zu machen, klar, gerne. Aber es ist kein Muss. Und das habe ich auch gesagt, schon immer gesagt. Ich meinte, du musst das nicht machen. Aber er meinte, ey, ich finde das geil. Ich poste alles, was ich geil finde. Und natürlich mache ich das, du bist meine Freundin. Und natürlich für mich ist das mega, ne?
Ja, für dich als Info, der hat eine extrem starke Community.
Ja.
Der macht Musik, macht aber auch super witzige Stories und man verfolgt ihn dann auch wirklich. Das kann der schon richtig gut. Und ist auch ein sehr sympathischer Kerl mit seiner Frau zusammen.
Und sie hat ja auch, sie macht ja ihr Geschirr. Also sie hat ja eine eigene Firma mit Geschirrproduktion in Portugal, machen die das. Und da haben wir uns jetzt auch ausgestattet für den Laden. Also natürlich rundet das dieses ganze perfekte Instagram-Bild auch nochmal ab mit den schönen Tellern und Tassen. Aber nein, das war wirklich einfach, also wir hatten mal überlegt, aber es hat sich nicht ergeben, aber ich freue mich trotzdem immer, wenn er kommt.
Das Klar. Ding wird auch, das hat auch in Hamburg gefehlt, so eine Tagesbar, finde ich, auf dem Niveau. Aber
oder?
Es gibt nicht viele, die das auch so umsetzen können, muss man dazu sagen. Da habt ihr jetzt natürlich so viel Erfahrung mit so viel Power in der Firma.
Ja, aber wir haben auch wirklich tolle, also Küche und Bar. Und auch Service. Also wir haben so tolle Leute. Ich habe das auch bei der Eröffnung in der Rede gesagt. Ich meinte wirklich, wir haben Leute. Der Küchenchef ist manchmal, vorgestern gucke ich, nachts wache ich auf und der ist um 3 Uhr morgens, ist der noch da, weil der noch an einem Sonntag, wo wir eh zu haben eigentlich, weil er noch irgendwas perfektionieren muss oder anders noch kochen muss oder nee, das geht so nicht. Und dann morgens um 6 wieder. Also es ist
Das heißt, crazy. Er lebt und liebt das.
Alle, die da sind.
Aber auch, weil sie das so lebt, glaubst du mir. Wenn sie
das nimmt einen natürlich auch mit, ne? Was hat dein Küchenchef vorher gemacht?
Der war vorher tatsächlich im Morgenmuffel. Lange oder seit Anfang an. Und der stellvertretende Küchenchef war auch dort. Und davor war er im Theos Küchenchef lange. Dann war er noch in St. Anton mit seiner Freundin, die unsere Barchefin ist. Und da haben die mit Dennis Illis, also mit dem von der Puzzle Bar, haben die da 2 Sterne in 7 Wochen gekocht oder so, total verrückt. Aber halt auch Leute, die ich halt auch von damals kenne, von meiner Ausbildung teilweise noch, von früher. Natürlich umso schöner, wenn man dann jetzt so zusammen was machen kann, ne? Aber ich glaube, das ist auch ein Grund, warum diese extrem guten Leute so bei mir sind, dass ich denen auch einfach sehr viel Freiraum lasse. Also auch mit der Barkarte. Ich habe zu Vicky gesagt, Vicky, mach einfach. Okay. Lass mich das probieren. Wir überlegen uns Namen, aber ich finde es alles geil, was du machst. Mach einfach.
Ja,
und das ist natürlich für Köche und auch Barleute und auch für den Sommelier, der die Weinkarte gemacht hat, ist natürlich, macht einfach Spaß, ne, wenn man da so eine Freiheit hat. Also ich will mich da auch gar nicht so extrem einmischen, weil ich da einfach so drauf vertraue, auf deren Wissen.
Super.
Ja, das ist mega.
Das einfach viel mehr Spaß macht, wenn man das alles zusammen macht, entscheidet, probiert.
Gute Leute wollen ja auch diese Freiheit, ne? Die wollen sich ausleben.
Verständlich.
Und gibt es schon weitere Ideen, noch neue Ideen, was so in Zukunft ansteht? Gibt es irgendwas, was du dir wünschst, auch für die Gastroszene?
Für die Gastroszene an sich, glaube ich einfach, das wird wahrscheinlich immer so sein, aber mehr Wertschätzung noch von den Gästen.
Mhm.
Vielleicht auch mal über kleine Fehler hinwegsehen können. Weil jeder macht Fehler und es passieren Fehler, gerade bei einer Neueröffnung, so wie jetzt, gibt es immer Sachen. Einfach ein bisschen mehr Wertschätzung, ein bisschen mehr Verständnis. Manchmal denke ich mir, wenn Leute irgendwie ungeduldig sind, ich denke mir so, aber du sitzt doch hier, es ist doch Freitagabend, du sitzt hier mit deiner Frau, mit deinen Freunden, du hast doch so einen tollen Abend. Wir geben gerade alles, weil die Gäste sehen das ja nicht, wie es in der Küche gerade, was da los ist in dem Moment.
Ja, klar.
Ne? Wir geben wirklich alles gerade, damit du einen schönen Abend hast. Versuch doch einfach ein bisschen
entspannter zu sein.
So ein bisschen, aber es ist schon, also die meisten Gäste wissen es ja zu schätzen. Aber noch so ein bisschen mehr, auch dieses mit Google-Bewertungen und so. So diese Kleinigkeiten.
Ja, das hören wir natürlich auch immer wieder. Also eine Gruppe von jungen Leuten, die in der Bar ist und ein Getränk kommt nicht so, wie es sein soll. Und ja, schon hast du eine Google-Bewertung.
Ja, nicht nur eine, dann schreiben mir alle eine.
Ja, oder also, eine unfreundliche Servicekraft. Und ja, das ist schon schwierig.
Ja, also Verständnis und auch Respekt. Ne? Ich meine, die Leute arbeiten, wir haben ja auch Kellner bei uns, die sind über 50, 60 Jahre alt und die arbeiten da wie die Verrückten bis in die Nacht rein und körperlich und schleppen und Teller und tragen und Sachen polieren und putzen und ich meine, das ist auch nicht selbstverständlich, ne?
Nee, klar.
Nicht jeder macht das und das sollte man, finde ich, einfach wertschätzen.
Wo willst du denn hin? Willst du Tagesbar in anderen Städten aufmachen? Zwacker vorne multiplizieren? Hast du so einen Polarstern? Du sagst, das ist so mein...
Eigentlich nicht, aber ich also jetzt gerade bin ich ehrlich gesagt sehr ausgelastet, aber ja, man soll niemals nie sagen, ne? Ich weiß es nicht. Es ist ja, wir haben ja nie, also für keinen Laden hatten wir jemals einen Businessplan oder eine Kalkulation oder irgendwas. Auch als wir beim Steuerberater uns vorgestellt haben für den neuen Laden, meinte die Dame, und was ist, haben Sie einen Businessplan, den Sie vorlegen können? Und ich so, nee. Das ist so Bauchgefühl. Meinte, aber wie machen Sie denn die Preise? Wie machen Sie? Ja, so Bauchgefühl halt. So, Gefühl, ich bin halt ein Gefühlsmensch, 100%. Das habe ich auch von meiner Familie oder von meinen Eltern. Einfach nach Gefühl entscheiden und dann wird das richtig sein. Deshalb keine Ahnung. Wer weiß, vielleicht in 5 Jahren gibt es Spaccafono in Dubai oder Tagesbar in München oder in Berlin. Mal gucken.
Erstmal sagst du, es ist genug zu tun.
Jetzt gerade ist sehr fein, so wie es ist.
Wie ist denn mit der Tagesbar? Muss ich da jetzt reservieren, wenn ich da hin möchte?
Tatsächlich, ich hätte jetzt, wenn du mich vor 10 Tagen gefragt hättest, hätte ich gesagt, nee, komm einfach. Aber ich habe heute Mittag wieder gemerkt, ja, sollte man auf jeden Fall.
Ja.
Aber du kannst mir gerne schreiben. Ich würde mich freuen, wenn du kommst.
Ja, aber unsere Gäste müssen das ja auch wissen, ob sie besser reservieren sollen oder besser, unsere Hörer meine ich nicht, unsere Gäste.
Ja, also zum Lunch auf jeden Fall.
Ja.
Weil das ist ja Wahnsinn in der City. Ich habe das nie so, also ich wusste das, aber das ist ja wie ein Bus. Da kommt ein Bus und alle steigen aus, alle müssen schnell essen, schnell Espresso und schnell wieder weg.
Ja, weil sie nur eine Stunde Mittagspause haben in der Regel. Ne?
Genau, das ist echt verrückt.
Aber immerhin haben sie wieder Mittagspause und sind nicht alle nur noch im Homeoffice, denn das war ja auch eine Zeit lang. Also viele Unternehmen haben ja auch diese Homeoffice-Regelung ein Stück weit wieder zurückgedreht. Und dadurch ist natürlich auch in der Innenstadt mehr los und das berichten mir auch Supermärkte, die mitten in der Innenstadt sind, die eine Zeit lang gesagt haben, ja, die hat einfach keiner eingekauft, weil auch keiner da war.
Mhm.
Und Restaurants natürlich genauso, dass die Mittagstische leer waren. Aber das wird alles viel besser und mich freut sehr, dass die Tagesbar von Anfang an so ein Erfolg ist. Das sei dir wirklich gegönnt.
Am Herzen, ja.
Von Herzen.
Danke euch beiden. Danke.
Und da es so gut läuft, hast du auch bestimmt gute Ratschläge bekommen im Leben. Was war denn der wertvollste Ratschlag?
Boah. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, man kriegt ja oft so viele Ratschläge.
Also, hör auf dein Gefühl vielleicht.
Ja, sowas, ne? Wenn sich eine Tür schließt und so solche Sachen.
Aber das ist so, finde ich. Wenn sich
das
eine
hat ja alles
Tür,
was.
Mein Vater hat früher auch immer zu mir gesagt, Tanja, wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich 3 Fenster.
Ja.
So.
Es ist ja so. Also ich weiß, ich Boah, echt eine gute Frage. Ich glaube, die Ratschläge, die wir alle schon gehört haben. Aber meine Mutter sagt zum Beispiel immer, auch der schlimmste Tag hat nur 24 Stunden. Und das ist auch so. Also man soll sich nicht für alles, also wegen allem verrückt machen. Und mein Vater sagt einfach immer, wir kriegen alles hin. Das ist eigentlich sein Ratschlag für alles.
Das egal, positive was Ausrichtung.
Ja, immer. Wir kriegen alles hin. Alles wird schon.
Es fügt sich.
Ja.
Leider müssen wir so langsam zum Ende kommen.
Die Zeit war wie im Flug, ne?
Oder?
Ist wie im Flug vergangen.
Ja, schön, sehr schönes Gespräch mit dir.
Ja.
Jeder unserer Gäste, du hast ja eingangs eine Frage beantwortet, welcher Taco wärst du gerne? Mhm. Hast du eine Frage für den nächsten Gast, den du noch nicht kennst, der in den Podcast kommt?
Darf es auch was mit Essen und Trinken sein?
Es darf alles sein.
Okay. Ich weiß ja nicht, ob der Gast und ich uns vielleicht sogar kennen. Aber dann sonst würde ich ihn fragen, welches Gericht er sich wünschen würde in der Tagesbar. Da wechseln wir ja auf die Speisekarte. Welches Gericht er sich wünschen würde auf unserer Tagesbar. Speisekarte in der Tagesbar.
Das wäre eine schöne
Frage. Ja, finde ich auch eine schöne Frage.
Ja.
Mal gespannt, was da kommt.
Oh, ich bin super gespannt. Ja. Wenn es gut ist, machen wir es.
Ja.
Hast du das Gefühl, wir hätten irgendwas im Podcast nicht angesprochen, was dir noch wichtig wäre, worüber du noch sprechen möchtest? Oder?
Ihr wart perfekt vorbereitet. Ihr habt alles gesagt. Ich habe alles gesagt.
Ja, dann.
Dann vielen Dank, dass du da warst, Nina Falk.
Danke euch.
Ja, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Und viel Erfolg weiterhin mit deinen Projekten.
Danke.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.